Meine Predigt trägt die Überschrift Worte gegen die Ohnmacht, weil die Ohnmacht das Gefühl ist, oft das Gefühl, das hinter einer Angst steht. Ohnmacht ist ein quälendes, ein drückendes Gefühl. Ohnmacht möchten wir vermeiden. Wer sich ohnmächtig fühlt, der fühlt sich oft auch beschämt. Worte gegen die Ohnmacht. Kann man mit Worten der Ohnmacht begegnen? Für viele Menschen ist die momentane Weltlage Anlass zu einem tiefen Gefühl der Ohnmacht. Kriege, Herrschende ohne Maß und ohne jegliche Rücksichtnahme, geopolitische Wirtschaftsinteressen, die keine Rücksicht auf die Menschen nehmen, der Ukraine-Krieg, der Iran-Krieg, Handelskonflikte weltweit und mit der USA, eine immer stärker werdende Rechtsextreme, die Gräben werden tiefer. Das Misstrauen wächst. Hass ist salonfähig geworden und Menschenrechte dehnbar und der Wille zum Frieden ist gebeugt. So vieles, was in diesen Tagen und Wochen geschieht und so vieles, gegen das man nichts tun kann, wo man sich nicht wehren kann, wo man nicht eingreifen könnte und sagen könnte, stopp jetzt mal, das muss doch auch anders gehen. So viel Ohnmacht. Ohnmacht gegen all das, was geschieht. Ohnmacht gegenüber all dem, was über uns hereinbricht und wo wir eben nicht mehr handlungsfähig sind. Worte gegen diese Ohnmacht. Was lässt uns aufstehen gegen die Angst, die hinter dieser Ohnmacht steht? Was lässt uns aufstehen gegen diese Gefühle der Niedergeschlagenheit? Was lässt uns aufblicken, wenn uns vielleicht die Scham übermannt? Worte gegen die Ohnmacht sind also Worte, die dort anknüpfen, wo wir mit unseren Erfahrungen, wo wir mit unseren Gefühlen stehen und leben. Worte gegen die Ohnmacht sind also jene Worte, die unsere Ohnmächtigkeit ernst nehmen, ohne diese auf einen Thron zu setzen. Worte gegen die Ohnmacht sind also Worte, die der Angst begegnen und so diesem Gefühl der Ohnmacht ihre Macht rauben. Worte gegen die Ohnmacht sind Worte, die uns ermutigen und die uns ermöglichen, unsere Lebenshorizonte trotz allem zu erweitern und Perspektiven zu finden. Ich möchte uns heute Morgen Worte gegen diese Ohnmacht lesen. Ich lese aus dem Matthäusevangelium. Da sagt Jesus zu den Menschen, die ihm zuhören, darum fürchtet euch nicht vor ihnen, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt ist. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet im Licht. Was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet auf den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu denen werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Ihr Lieben, das sind Worte gegen die Ohnmacht. Auch wenn sie im ersten Moment und beim ersten Hören vielleicht eher wie ein Appell klingen. Aber Jesus appelliert nicht an uns, sondern er möchte unserer Angst, unserer Ohnmacht begegnen. Und so sind diese Worte eingerahmt von einem zweifachen Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Das sind Worte Jesu gegen diese Ohnmacht, gegen diese Angst. Und deswegen lohnt es sich einmal hinzuschauen, was zwischen dieser Klammer, diesem zweimaligen Fürchtet euch nicht steht. Wie können wir unserer Ohnmacht, wie können wir den Ängsten unseres Lebens begegnen? Jesus antwortet mit einem Bild. Was ich euch in der Dunkelheit anvertraue, das sagt am hellen Tag weiter. Und was ich euch ins Ohr flüstere, das ruft laut, in die Öffentlichkeit aus. Die Umstände dieses Wortes lassen mich aufhorchen. Dunkelheit und Licht stehen hier nicht gegeneinander, sondern sie scheinen eine notwendige Ergänzung. Dunkelheit und Licht sind in diesen Jesusworten nicht feindlich gegenübergestellt, sondern Dunkelheit und Licht benötigen einander. Dunkelheit und Licht wie zwei Seiten einer Münze, die eben dazugehören und ohne diese beiden Seiten eine Münze keine Münze wäre. Dunkelheit und Licht gehören zum Leben dazu. Dunkelheit und Licht sind Teil der Schöpfung, Teil des Lebens, Teil der von Gott gedachten Ordnung. Und nun sagt Jesus in dieses Gemeinsame von Dunkelheit und Licht hinein, was ich euch im Dunkeln sage, davon redet im Licht. Dunkelheit bekommt hier eine neue, eine existenzielle Dimension. Denn in diese Dunkelheit hinein spricht Jesus. In der Sprache und in den Symbolen der Bibel ist die lichtlose Nacht eher die Zeit, in der keine Offenbarung Gottes angedeutet ist. In vielen Psalmen lesen wir von der Dunkelheit und der Schwere und dem Erdrückenden der Nacht. In vielen Texten der Bibel ist die Dunkelheit die notvolle Zeit der gefühlten Gottesferne. Und als Gott sich abwendet von dem am Kreuz hängenden Gottessohn, von dem am Kreuz hängenden Christus, da heißt es, es wurde dunkel im ganzen Land. Und in diese Dunkelheit hinein schrie Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dunkelheit ist also in diesen Bildern, in diesen Symbolen eine notvolle Zeit. In der Dunkelheit wälzt man sich und kann nicht schlafen. In der Dunkelheit wachen die Sorgen auf und belauern uns wie Raubtiere. In der Dunkelheit überfallen uns die Schmerzen und in der Dunkelheit ist das Kopfkissen unseren Tränen ausgeliefert. Die Dunkelheit ist die auf Erfüllung wartende Zeit. Dunkelheit, das ist Stille. Dunkelheit ist zugleich auch Schreien. Dunkelheit ist Schweigen. Im Dunkeln warten wir auf den Morgen und hoffen, dass die Dämmerung endlich anbricht, um uns aus der schlaflosen Nacht zu erlösen. Dunkelheit, das ist Bangen um Hilfe und warten auf Hilfe am neuen Tag. Dunkelheit, ein Ausdruck unserer Ohnmacht, ein Bild für unsere Ängste. Doch dieser Dunkelheit, und das ist das Revolutionäre an diesen Jesusworten, dieser Dunkelheit ist eine einmalige, eine neue Chance anvertraut. Jesus sagt, was ich euch in dieser Dunkelheit anvertraue, das sagt am hellen Tag weiter. Ihr Lieben, in die dunkelsten Stunden unseres Lebens spricht Jesus. In die Dunkelheit hinein spricht Jesus mit uns. In die dunklen Momente unseres Lebens spricht Jesus zu dir und zu mir. Und wie spricht Jesus? Jesus brüllt nicht, Jesus befiehlt nicht, Jesus diktiert nicht, Jesus kämpft nicht mit Worten gegen die Dunkelheit an. Nein, Jesus vertraut uns seine Worte an, was ich euch in der Dunkelheit anvertraue. Jesus vertraut uns in der Dunkelheit, in den dunklen, in den schweren Momenten unseres Lebens seine Worte an. Jesus vertraut uns. Wie zärtlich, wie intim sind diese Worte. Da ist kein Krach, da ist keine Gewalt, da ist kein Zwang, du musst doch. Sondern Jesus vertraut uns, gerade dann, wenn wir uns hilflos fühlen, gerade dann, wenn die Schwäche uns übermannt. Jesus vertraut uns seine Worte an. Gerade dann, wenn wir scheinbar ohnmächtig den Dunkelheiten ausgeliefert sind. Gerade in den dunklen, gerade in den angsterfüllten Momenten unseres Lebens vertraut er uns. Traut er uns seine Worte an? Vertraut er uns? Traut er es uns zu, dass seine Worte Gutes in uns wirken, Gutes in uns bewegen? Diese Worte also sind Worte gegen die Ohnmacht, sind Worte gegen die Angst. Jesus schreit sie nicht hinaus, er vertraut sie uns im Stillen an. Vielleicht flüstert er manchmal nur diese Worte gegen die Ohnmacht, aber er flüstert sie uns vertrauensvoll, vertrauensweckend ins Ohr. Dieses Flüstern Jesu in unsere von Bangen, Warten und ohnmächtigen Flehen gefüllten Ohren zielt eben nicht auf eine Aktion, sondern sie kommt unseren aufgescheuchten Seelen entgegen und bringt uns so zur Ruhe, bringt uns so in die Gegenwart Gottes. Es ist wie ein Werben Jesu um unser Herz. Es ist wie ein Werben Jesu um unsere Ohnmacht. Gib sie doch mir, überlass mir doch deine Sorge, deine Angst, deine Ohnmacht. Im Dunkeln in unser Ohr geflüstert, um uns zu trösten, um uns zu ermutigen, so sind wir geliebte, umworbene und von Christus angenommene Menschen. Ihr Lieben, Worte gegen die Ohnmacht. Aus dieser Intimität der Worte Jesu gegen diese Ohnmacht wachsen nun zarte Keime der Hoffnung. Wir hoffen es doch bewältigen zu können. Wir hoffen es doch wagen zu dürfen. Dieses Hoffen stärkt unsere Tragfähigkeit. Worte gegen die Ohnmacht sind immer auch Worte gegen diese Angst. Worte der Ohnmacht sind immer Worte gegen die vielen Ängste, die uns umtreiben können. Und Bea, du hast die Kinder und uns Erwachsenen gefragt, was macht uns alles Angst? Und zweimal kam die Antwort, richtig Angst machen können uns Menschen. Menschen können uns Angst und Bange werden lassen. Und die Angst vor Menschen und die Angst vor den Taten von Menschen kann buchstäblich zerstörerisch auf unser Leben wirken. Angst vor Menschen lähmt. Angst vor Menschen würgt einen den Atem ab. Angst vor Menschen engt die eigene Handlungsfreiheit ungemein ein. Angst vor Menschen ist etwas Diabolisches, Zerstörerisches, Kaputtmachendes. Und nun kommt dieses erste, fürchtet euch nicht, betont, akzentuiert gegen diese Angst vor den Menschen. Denn Jesus sagt uns, fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib, aber nicht die Seele töten können. Der Gedanke, dass der Leib getötet werden kann, ist schon sehr angsteinflößend. Aber Jesus verweist auf eine Dimension, die hinter diesem Töten steht. Und sagt, fürchtet euch nicht, denn die Möglichkeiten selbst der grausamsten Menschen sind eingegrenzt. Die Möglichkeiten selbst der despotischsten Herrscher sind eingegrenzt. Gott gibt ihnen eine Grenze. Gott gibt ihnen die Grenze und schützt eure Herzen und schützt eure Seelen. Jesu Worte gegen Angst und Ohnmacht. Wir dürfen uns fragen heute Morgen, vor wem und vor was fürchte ich mich eigentlich? Gibt es Menschen, die mir Angst machen oder Situationen, die mir Angst machen? Und Jesus ermutigt uns nicht, das zu verdrängen und wegzuschieben und zu sagen, denkt einfach nicht darüber nach, es wird schon gut werden. Nein, das steht hier nicht. Sondern Jesus räumt ein und sagt, ja, Menschen machen uns Angst. Menschen können uns sogar töten. Menschen fügen anderen Menschen Leid zu. Und dennoch, fürchtet euch nicht, denn ihre Macht ist begrenzt. Ihre Einflusssphäre ist begrenzt. Eure Seelen sind das Gut, das Gott schützt. Eure Herzen sind das Gut, um das Gott selbst seine Hände legt. Fürchtet euch nicht vor diesem. Jesus entmächtigt also die Mächtigen, indem er uns ihre Begrenztheit vor Augen stellt. Und ja, das mag nicht sonderlich tröstlich klingen, und dennoch stellt Jesus damit etwas ganz Wichtiges in den Mittelpunkt. Und das klingt auch nicht gerade schön, so auf das erste Hörereignis hin. Fürchtet euch eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. Wumms, wenn das mal nicht sitzt. Fürchtet euch nicht vor den Menschen, die können euch nur töten. Fürchtet euch lieber vor Gott, weil der kann alles. Also doch Angst vor Gott haben? Also doch Gott als den fürchten, der einen vernichten will? Also doch der Gott, der willkürlich handelt und wir Angst haben müssen? Fürchtet euch nicht vor den Menschen. Die sind noch relativ harmlos, aber Gott, wenn der mal auftritt, dann geht's richtig los. Jesus ahnt wohl, dass wir vielleicht in solche Denkmuster fallen könnten und deswegen schiebt er eine Antwort hinterher, um im Bild zu bleiben, deswegen flüstert er uns ins Ohr. Kauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig? Und doch fällt nicht einmal ein Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es weiß. Bei euch, bei mir hat er nicht so viel zu tun gehabt, ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Habt also keine Angst, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen. Ihr Lieben, Gott hat Humor. Ein Sperling ist mit Abstand das billigste Tier, das man damals auf einem Markt erstehen konnte. Sperlinge waren Nebenfang. Wenn die Fänger ihre Netze auswarfen über die Bäume oder über die Felder oder wo auch immer, waren diese Netze so eng gestrickt, dass auch der kleine Sperling nicht mehr entwischen konnte. Eigentlich wollte man ja die fette Taube haben, aber es waren auch viele Sperlinge mit drin. Und weil die Sperlinge diese engmaschigen Netze meist nicht überlebten, musste man sie irgendwie loswerden. Und dann verkaufte man Sperlinge neben den Tauben, neben all den anderen Köstlichkeiten, so in der letzten Ecke für einen Pfennig zwei Stück auf dem Markt. Für einen Pfennig, das ist für damalige Verhältnisse schon viel gewesen, aber hat man nicht mal eine Tagesration Brot bekommen. Aber für zwei Spatzen hat es gereicht. Ich stehe in der Gefahr, nachzurechnen, was sind wir Gott denn nun wert? Zwei Spatzen, ein Pfennig, ein ganzer Schwarm, der an so einem Netz drin ist, vielleicht 100 oder 200, die da auf dem Markt gefeilscht werden. Könnte man also sagen, wir haben so bei Gott so einen Wert von, salopp umgerechnet, 1 Euro, ein Mensch, 1 Euro. Ich glaube, wenn wir Gott so verstehen würden, würden wir ihn völlig falsch verstehen. Denn nicht der materielle Wert interessiert Gott. Nicht das Ansehen eines Menschen ist Gott wichtig. Nicht mein guter Ruf und dein vieles Können sind ausschlaggebend. Nein, alles, wirklich alles, was uns passiert, das weiß unser Vater im Himmel. Und alles, was uns begegnet, das sieht unser Vater im Himmel. Und in diesem Bild sagt Jesus nicht, ihr seid nicht viel mehr wert wie die Spatzen, sondern er sagt, sogar ein Spatz, der wirklich nichts wert ist, den man für einen Pfennig auf dem Markt ersteigern, erkaufen kann, sogar wenn ein Spatz vom Himmel fällt, weiß das Gott. Und dann kommt dieses Unendliche, wie viel mehr. Ihr Lieben, wie viel mehr. Und dieses wie viel mehr, das ist der Schwerpunkt in diesem Text. Und das gilt es auszuhalten. Nicht der Blick auf den Sperling, nicht die Sorge, die uns schlaflose Nächte bringt, nicht manches große Ereignis, was uns völlig ohnmächtig dastehen lässt, dass wir uns hilflos fühlen und gar nicht wissen, was wir tun sollten, sondern dieses wie viel mehr. Darin packt Gott seine ganze Liebe, seine ganze Fürsorge, seine ganze Dringlichkeit zu dir und zu mir hinein. Wie viel mehr? Deswegen hab keine Angst. Du bist Gott unendlich wertvoll. Hab keine Angst. Du bist Gottes geliebter Mensch. Hab keine Angst. Fühl dich nicht länger ohnmächtig, denn du bist sein Geschöpf. Er kennt dich doch, er trägt dich doch, er hilft dir doch. Das flüstert Jesus uns ins Ohr, Worte gegen die Ohnmacht. Vielleicht wäre das ein ganz guter Punkt gewesen, um jetzt Amen zu sagen. Aber der Text ist noch nicht zu Ende. Und Jesu Rede ist noch nicht abgeschlossen, sondern er setzt noch einen Satz ran. Und dieser Satz klingt auch nicht gerade sonderlich bequem. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde ich auch am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Da ist es wieder dieses Uff, doch eine Ohnmacht, die da raussprüht. Manche Ausleger sprechen an dieser Stelle auch von einem Drohwort Jesu. Wenn du nicht, dann wirst du bestraft. Doch ich verstehe Jesu Worte gar nicht als Drohung, sondern vielmehr als eine Ermutigung. Die Worte kennen und bekennen, die hier gebraucht werden, haben denselben Wortstamm wie das Wort erkennen. Und erkennen steht in den biblischen Texten immer für eine intensive, liebevolle, intime Begegnung. Im Ersten Testament lesen wir ganz oft, X erkannte seine Frau Y und es wurde Z geboren. Erkennen ist in der biblischen Sprache immer ein intimer Vorgang, eine intime Beziehung. Wenn in der biblischen Sprache sich Mann und Frau erkannten, dann meint das auch immer, dass sie sich zueinander bekannten. Und dieser Grundgedanke ist hier im Text formuliert. Mal ganz salopp gesagt, sagt Jesus uns, sich nachts von mir trösten lassen, aber mich tags nicht mehr kennen wollen, das wird nicht funktionieren. Sich in den dunklen Stunden des Lebens glaubensvoll an Jesus wenden, dann aber, wenn es einem gut geht, so leben, als ob es Gott nicht gäbe, das wird nicht funktionieren. Leben ist Beziehung zu Christus. Und in diesem Fürchte dich nicht ist die Beziehung zu Jesus ganz tief verankert und ganz tief verwurzelt. Und trotzdem, und ich sage das noch einmal, geht es Jesus hier nicht um Aktionen. Jesus geht es nicht darum, dass wir uns laut vor die Tür stellen und allen Menschen sagen, also wenn du dich nicht bekehrst, gehst du verloren. Es geht Jesus nicht darum, dass wir mit der berühmten Bananenkiste auf den Marienplatz gehen, um dort unseren Glauben predigen und zu großartigen Missionaren werden. Jesus möchte uns nicht zu verkappten Menschen formen, mit denen keiner mehr etwas zu tun haben will, weil wir wie die Wahlkämpfe von Haustür zu Haustür gehen, um Jesus wie eine billige Ware anzubieten. Nein, darum geht es Jesus nicht. Jesus geht es um unser Leben. Jesus geht es um das Gelingen unseres Lebens. Jesus geht es um unsere Beziehung zu ihm und um seine Beziehung zu uns. Jesus möchte, dass wir in einer intakten, in einer guten Beziehung mit ihm leben. Und aus dieser Beziehung heraus gestaltet sich unser Leben, entsteht auch das Bekennen wie automatisch und selbstverständlich. Ich habe überlegt, wie ich das erklären kann und mir ist nicht das glücklichste Beispiel eingefallen, gebe ich zu. Aber ich trage einen Ring. Und alle, die das sehen, die wissen, aha, der ist verheiratet. Der Ring ist ein Zeichen dafür, dass ich verheiratet bin. Und ich könnte jetzt erzählen, also meine Frau heißt Claudia und wir haben 3 Kinder und wir haben im August unseren Hochzeitstag und. Wenn ich das jeden Sonntag immer und immer wieder erzählen würde, wäre das am Anfang furchtbar witzig, ne, weil alle schon drauf lauern, wann sagt er es wieder, dass er verheiratet ist und so weiter und so fort. Aber irgendwann würde es einen gehörig auf den Kranz gehen. Dass ich den Ring trage, sagt noch gar nichts aus. Dass ich euch dann andauernd erzählen würde, dass ich verheiratet bin, würde auch überhaupt nichts ausmachen, wenn ihr nicht auch sehen würdet und wüsstet, der lebt so, dass man sieht, er ist verheiratet. Er hat Familie, er lebt in einer Verbindlichkeit. Und genau das meint Jesus. Es nützt uns überhaupt nichts, ständig darüber zu reden, wer Jesus ist und dass man mit ihm leben muss, wenn wir als Christen nicht so leben, dass die anderen Menschen es uns abspüren, es uns abmerken. Der hat etwas, die hat etwas. Was ist das? Erzähl mir davon. Erzähl mir, warum du sonntags in die Kirche gehst. Erzähl mir davon, warum du so viel Geld in eine Organisation spendest, von der du nichts wieder rauskriegst. Erzähl mir davon, warum du Zeit investierst, in einem Haus zu sein und dort Kabel rauszureißen und zu überlegen, wie neue Kabel eingebaut werden und. Erzähl mir davon. Ihr Lieben, Glaube, Christsein ist nicht die Aktion, irgendjemanden etwas verkaufen zu wollen, sondern unser Lebensstil, unsere Haltung, unsere Einstellungen, wie wir Menschen begegnen, wie wir Liebe weitergeben, wie wir Christus aus uns heraus leuchten lassen und Menschen sehen, wow, die leuchtet, der leuchtet, was ist das? Das sind Worte gegen die Ohnmacht. Dieses Bekenntnis, von dem Christus spricht, sind Worte gegen die Ohnmacht. Was ich euch in der Dunkelheit anvertraue, das sagt am hellen Tag weiter. Und was ich euch ins Ohr flüstere, das ruft laut in der Öffentlichkeit aus. Ihr Lieben, so dürfen wir bekennen, dass Christus in uns ist. So dürfen wir Licht sein für diese Welt und Salz in unserer Welt. Nicht die Aktionen zeichnen uns aus, sondern wie wir leben, wie wir miteinander umgehen, wie wir unsere Beziehungen gestalten und ja, auch wie wir unser Gemeindeleben gestalten. Daran werden die Menschen erkennen, dass Christus in uns lebt. Es spannt sich also ein Bogen von unserem eigenen Erleben hin zu dem Leben mit Gott und zu dem Leben mit den Menschen. Und ja, die eigenen dunklen Momente können zu Lichtblicken Gottes werden. Die eigene Ohnmacht kann zum Machtbeweis Gottes werden. Denn Worte gegen die Ohnmacht sind Worte der Liebe Jesu zu uns. Worte gegen die Ohnmacht sind unsere Worte von der Liebe Jesu, die uns bewegt und die wir weitergeben dürfen. Worte gegen die Ohnmacht sind Worte der Liebe Jesu zu allen Menschen. Worte der Ohnmacht schenke uns unser Herr. Amen.
In der Bibel finden wir viele Verse mit dem Aufruf und mit dem Zuspruch: Fürchte dich nicht. Vor der Lobpreiszeit möchte ich euch 4 vorlesen, die mir bei der Vorbereitung einfach besonders wichtig geworden sind. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich an meiner rechten Hand. Aus Jesaja 41,10. Aus Jesaja 43,1b. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Aus Psalm 27: Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir noch grauen? Und nochmal aus Jesaja 43: Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Ich möchte beten. Barmherziger Gott, in deinem Haus kommen wir zu dir. In deinem Haus suchen wir deine Nähe. In deinem Haus hoffen wir auf Ruhe für unsere Seele und Trost für unser Herz. Wir bitten dich für deine Kirche auf der ganzen Welt und für unsere eigene Gemeinde. Mache sie zu dem Ort, an dem Leib und Seele sich freuen in dir. Lass dich von allen, die dich suchen, finden. Gib uns eine Antwort, wenn wir dich anrufen. Wir bitten dich um Frieden für deine bedrängte Welt. Wir bringen alle Menschen vor dich, deren Länder von Krieg und Gewalt heimgesucht sind. Wir denken dabei besonders an die Menschen in der Ukraine, Iran, Irak, Israel, Gaza, Libanon, Afghanistan, Pakistan und im Sudan. Wir bitten dich um Schutz für die Wehrlosen, um Besonnenheit für die Mächtigen und um Freiheit für die Unterdrückten. Lass die Gewalt enden und lass uns alle gemeinsam Wege des Friedens und der Gerechtigkeit finden. Wir bringen die Menschen vor dich, die deine Hilfe besonders brauchen, die vor wichtigen Entscheidungen stehen und nicht sicher sind, was richtig ist, die eine ernste Diagnose bekommen haben und schwere Wege gehen müssen, die am Ende ihrer Kräfte sind und nicht wissen, wie es weitergeht. Alle, in deren Leben es gerade dunkel ist, die Trost brauchen und eine helfende Hand. Tröste sie mit deiner Nähe und lass sie Hilfe und Heilung erfahren. Du hörst, was wir dir in der Stille sagen. Du, Herr, bist uns Sonne und Schild, Hilfe und Trost. Und dir vertrauen wir uns an, mit unserem ganzen Leben. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Jesus, Worte der Liebe flüsterst du uns ins Ohr. Du siehst uns, du nimmst uns an, wie wir sind, du begleitest uns, du stärkst uns. Worte gegen die Ohnmacht sagst du uns zu, indem du uns zurufst, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Ich kenne dich beim Namen, ich weiß, wer du bist, ich begleite dich, meine Liebe gilt dir. Worte der Ohnmacht gibst du uns in unser Leben hinein. So dürfen wir unseren Alltag gestalten und dich bitten, dass du mit uns gehst, dass du uns trägst und führst, dass du unsere Schritte begleitest und die Arbeit unserer Hände segnest. Wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Lege deinen Frieden auf uns und sei uns gnädig. Amen.